ARD Sounds.
Ich bin hier gerade im Stadtteil Podil. Beschädigte Gebäude, verletzte Menschen. Wo Wohnhäuser beschädigt sind, haben wir mobile Hilfspunkte eingerichtet. Alle Dienste arbeiten daran, die Folgen der Angriffe zu beseitigen.
Das sagt der Bürgermeister von Kiew, Vitali Klitschko, nach den jüngsten russischen Angriffen auf die Ukraine. Er meldete sich mit Videos von Orten, wo es Zerstörungen gab.
Über die heftigen russischen Bombardements und die Situation in der Ukraine berichten wir gleich ausführlich.
Die EU-Mitgliedsländer und das Europaparlament einigen sich auf Abschiebezentren in Drittstaaten.
Im Libanon ist die Waffenruhe mit Israel brüchig. Vertreter aus dem Libanon und Israel beraten in Washington über eine mögliche Friedenslösung.
Hallo, ich bin Gisela Former aus der NDR-Nachrichtenredaktion.
Und ich bin Tarek Yusbashi. Hier ist die neue Folge von Machtfragen, das sicherheitspolitische Update am 2. Juni um 15.30 Uhr. Ihr bekommt hier die wichtigsten Informationen über die aktuelle Lage in den Brennpunkten der Welt. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Ja, dann lasst uns erstmal über die jüngsten russischen Angriffe auf die Ukraine sprechen. Heute früh im Podcast, da ist es ja schon kurz Thema gewesen, aber jetzt gibt es mehr Informationen, oder Gisela?
Ja, das stimmt. Die russischen Bombardements waren wirklich massiv. Das zeigen die Zahlen, die die ukrainischen Behörden veröffentlicht haben. Demnach hat Russland in der vergangenen Nacht insgesamt fast 730 Raketen und Drohnen eingesetzt. Viele konnten zwar abgefangen werden, aber eben nicht alle. Insgesamt sollen 18 Zivilisten in Kiew und Dnipro getötet und viele verletzt worden sein. Es war der zweite russische Großangriff auf die Ukraine innerhalb von 9 Tagen. Über die russischen Bombardements und die Lage in der Ukraine hat meine Kollegin Ulrike Heckmann mit unserem Korrespondenten in Kiew, Florian Kellermann, gesprochen.
Es wurden vor allem die beiden Städte Kiew, also die Hauptstadt, und die Stadt Dnipro getroffen. Und in beiden sind ja vor allem zivile Objekte, von denen weiß ich es, schwer zerstört worden. In Kiew sind es einige medizinische Einrichtungen, zum Beispiel eine Poliklinik, die ganz sicher nicht mehr benutzt werden kann, die 20.000 Patienten versorgt hat. Aus Dnipro habe ich auch Wohnhäuser gesehen, die mehr oder weniger ganz zerstört wurden. Da ist auch, also in der Stadt Dnipro, die Zahl der Todesopfer noch größer als in Kiew. Russland hat offenbar auch wieder die Energieinfrastruktur angegriffen, denn in Kiew gab es heute Morgen in 140.000 Haushalten keinen Strom. Der wurde für den Großteil dieser Haushalte dann relativ schnell wiederhergestellt.
Der ukrainische Präsident hatte ja mit Verweis auf Geheimdienstinformationen vor einem erneuten massiven russischen Luftangriff gewarnt. War man darauf vorbereitet diesmal?
So gut man eben darauf vorbereitet sein kann. Die Bevölkerung wurde gewarnt, dass dieser Angriff bevorsteht. Und sehr viele Menschen haben das dann auch sehr genau verfolgt. Wann ist Luftalarm? Und man kann ja dann auch nachprüfen, was droht wahrscheinlich. Man sieht also auf sozialen Netzwerken die Meldungen, wie viele Raketen gerade unterwegs sind und ob sie eben auch gerade die Stadt treffen, in der man sich befindet. Das heißt, die Menschen waren zum großen Teil schon in Schutzräumen, soweit das möglich ist. Ansonsten ist es natürlich schwierig, sich darauf vorzubereiten, weil die Ukraine einfach zu wenige Möglichkeiten hat, vor allem diese ballistischen Raketen aus Russland abzuwehren. Da hilft nur dieses Patriot-System aus den USA. Mit dem lässt sich die Hauptstadt Kiew ganz gut schützen, aber eben weite Teile des Landes nicht. Und außerdem hat die Ukraine auch zu wenig von diesen Raketen.
Was macht das mit der Stimmung in der Ukraine?
Das ist jetzt schon nochmal eine neue Dimension an psychischer Belastung, so nehme ich es zumindest wahr. Also die Menschen sind schon noch müder, noch gedrückter, denn viele können dann eben auch in den Nächten, die halbwegs ruhig sind, nicht schlafen, weil sie Angst haben, dass der Abend die Nacht sein könnte, wo der nächste Großangriff kommt. Putin, der Kreml-Chef, hat ja damit gedroht und lässt natürlich offen, wann das genau sein wird. Also die Menschen sind noch müder und noch gedrückter als in den Wochen zuvor. Klar, der Winter war auch hart, aber im Frühling hat sich die Stimmung ein bisschen gebessert. Das ist jetzt wieder dahin.
Sie haben schon erwähnt, immer wieder ist Energieinfrastruktur das Ziel. Das gilt für die Angriffe Russlands auf die Ukraine, aber auch umgekehrt. Auch heute gibt es Meldungen, dass es russische Angriffe auf den staatlichen Energiekonzern Naftogaz in der Ukraine gegeben haben soll und umgekehrt die Ukraine eine russische Ölraffinerie getroffen haben soll. Was können Sie uns darüber sagen?
Da geht es vor allem um das wirtschaftliche Potenzial der beiden Länder, das jeweils versucht wird zu zerstören. Bei Naftohas, die Ukraine hat ja auch selber Gasvorkommen in der Region Poltawa. Die werden immer wieder angegriffen. Und damit wird eben versucht, auch die eigene Produktion der Ukraine zu unterbinden, sodass sie hier also auch in einen Mangel kommt, Gas importieren muss. Das ist schwierig und das schadet der ukrainischen Wirtschaft natürlich. Und umgekehrt versucht die Ukraine auch, die russische Wirtschaft zu treffen, dort, wo es sie am meisten schmerzt, bei der Ölproduktion, bei der Verwandlung von Öl in Treibstoff. Und hat damit ja auch Erfolge, was man daran sieht, dass Russland jetzt den Export von Flugbenzin zunächst einmal unterbunden hat, weil es eben diesen Treibstoff selber braucht. Solche Exportbeschränkungen hat es auch wegen der ukrainischen Angriffe in der Vergangenheit schon gegeben.
Nach der Ukraine blicken wir jetzt mal auf die Europäische Union. Die verschärft ihren Kurs in der Asylpolitik. Dazu hat es eine wichtige Entscheidung gegeben. Was denn genau?
Also Unterhändler vom Europaparlament und dem EU-Rat, das sind Vertreter der Mitgliedsländer, haben sich bei dem Thema geeinigt. Und konkret geht es unter anderem darum, zu erreichen, dass mehr Geflüchtete ohne Bleiberecht schneller abgeschoben werden. Bisher ist es so gewesen, zum Beispiel wenn wir das vergangene Jahr nehmen, da hat nur jeder Vierte, der ausreisepflichtig ist, die EU auch wirklich verlassen. Das soll sich nun in Zukunft ändern und zwar auf drei Wegen. Durch effizientere Abschiebeverfahren, zum Beispiel indem die einzelnen EU-Staaten gegenseitig Abschiebebescheide anerkennen. Und zweiter Punkt ist, dass diejenigen, die ausreisen sollen, verpflichtet werden, mit den Behörden zusammenzuarbeiten. Das heißt, wenn sie das nicht machen, können Leistungen gekürzt oder eine längere Abschiebehaft angeordnet werden. So, und dann gibt es noch einen sehr wichtigen dritten Punkt, nämlich der Weg ist nun dafür frei, Abschiebezentren für ausreisepflichtige Migranten in Staaten einzurichten, die nicht in der EU liegen. Was das genau bedeutet, erklärt Katrin Schmidt aus Brüssel.
Ja, es sollen Rückkehrzentren sein, in die abgelehnte Asylbewerber gebracht werden können, wenn sie nicht direkt in ihre Herkunftsländer abgeschoben werden können. Also zum Beispiel, weil das Heimatland sich weigert, die Menschen zurückzunehmen. Das heißt dann aber jetzt auch, dass Menschen aus der EU abgeschoben werden können in Staaten, in die sie keinerlei Verbindung haben. Und es können auch Familien mit Kindern in diesen Zentren landen, was für viel Kritik sorgt, auch wenn es in der Einigung nun heißt, dass dies die letzte Möglichkeit sein soll und von möglichst kurzer Dauer. Und die große Frage ist jetzt natürlich, wo stehen diese Abschiebezentren? Bisher gibt es da Bemühungen von Deutschland, auch zusammen mit einigen anderen EU-Staaten, solche Kooperationen zu schließen mit Staaten, die bereit wären, bei sich solche Rückkehrzentren einzurichten und dann im Gegenzug wahrscheinlich Geld oder Vorzüge bei der Vergabe von Visa bekommen in der EU. Im Gespräch sind da nun Länder wie Ruanda, Uganda, Libyen, Mauretanien, Usbekistan und Äthiopien zum Beispiel. Es ist aber noch nichts konkret.
Bis es soweit ist, wird es also noch eine Weile dauern, wohl etwa ein Jahr. Das ist jedenfalls die Frist für die Umsetzung der Einigung.
Und damit kommen wir zu unserem dritten Thema heute, dem Libanon. In Washington gibt es gerade Gespräche von Vertretern aus dem Libanon und aus Israel über eine mögliche Friedenslösung. Gestern noch hatte Israel angekündigt, seine Angriffe weiter zu verstärken und forderte die Bevölkerung in den südlichen Vororten von Beirut auf, das Gebiet sofort zu verlassen. Dann kam sozusagen ein verbales Stoppsignal.
Ja, zur Erinnerung, dann hatte US-Präsident Trump in seinem Online-Dienst verkündet, dass Israel und die pro-iranische Hisbollah-Miliz ihre gegenseitigen Angriffe vorerst einstellen würden. Er hatte vorher mit Vertretern der Hisbollah und dem israelischen Ministerpräsidenten Netanyahu telefoniert und dabei ging es wohl alles andere als ruhig zu. Das berichtet jedenfalls das amerikanische Nachrichtenportal Axios unter Berufung auf Insider. Demnach kam es zu einem Eklat und Trump soll Netanyahu wegen seines Vorgehens im Libanon heftig beschimpft haben. Im Libanon gingen die Kämpfe dann aber wohl weiter. Israel meldete Beschuss aus dem Libanon und libanesische Medien hatten kurz vorher von neuen israelischen Angriffen im Südlibanon berichtet. Darüber hat meine Kollegin Liane Kossmann mit unserer Korrespondentin Nina Amin gesprochen. Sie ist zurzeit in Beirut. Lass uns doch mal da reinhören. Die erste Frage an Nina Amin war, wie viel ist diese von Donald Trump verkündete Einigung denn wert?
Also zumindest, was der libanesische Präsident Aoun sagt, ist sie nur begrenzt was wert, weil er meint, diese vorgeschlagene Vereinbarung heißt jetzt, dass die israelischen Angriffe auf Beirut, also auf die südlichen Vororte Beiruts, eingestellt werden, wenn die Hisbollah im Gegenzug auf Angriffe auf Israel verzichtet. Das heißt aber nicht, dass das den Südlibanon betrifft. Also Sie haben es gesagt, da ist halt weiterhin Beschuss aus dem Südlibanon von der Hisbollah Richtung Nordisrael und die israelische Armee greift auch weiter im Südlibanon ein. Also für Beirut erstmal eine gute Nachricht, aber für den Rest des Landes nicht.
Das heißt also, die Kämpfe, die beschränken sich im Moment erstmal auf den Süden. In Beirut ist es zumindest in dieser Nacht und auch am Tag erstmal ruhig geblieben.
Ja, in Beirut ist es zum Glück ruhig geblieben. Wir haben keine Angriffe gesehen, nichts gehört. Gestern hatten wir den ganzen Tag israelische Aufklärungsdrohnen über dem Kopf, aber danach gegen Abend wirklich erstaunlich zeitgleich mit den ganzen Ankündigungen. Einmal aus Teheran, dass man jetzt die Verhandlungen auf Eis setzen würde, wenn es im Libanon so weitergeht. Und dann von nach dem Machtwort des amerikanischen Präsidenten ist es hier auf einmal sehr ruhig geworden und gefühlt ist dann die Drohne auch abgezogen.
Du bist ja seit dem Wochenende in Beirut. Wie ist denn dein Eindruck? Wie lebt es sich gerade in der Stadt? Zehntausende Menschen sind ja dennoch auf der Flucht.
Ja, die Situation hier ist angespannt. Auf der anderen Seite ist es in Beirut immer sehr faszinierend, dass dann halt doch der Alltag irgendwie ganz normal läuft. Also gestern Abend war ich nochmal an der Meerespromenade, an der Corniche. Da waren viele Leute, auch aus den südlichen Vororten, haben noch gewartet, dass sie wieder zurück können in ihre Häuser. Die sind alle gestern erstmal fluchtartig rausgegangen mit ihren Kindern, haben diese Gegend verlassen, nachdem es hieß, Israel greift an. Man muss sagen, die sind diese Angriffe ja leider auch gewohnt. Es ist ja ein dicht besiedeltes Wohngebiet auch, eine Hisbollah-Hochburg. Deswegen will Israel dort auch angreifen. Aber da leben auch einfach viele normale Menschen und Familien, die halt jedes Mal fliehen müssen und die halt auch Opfer der Angriffe schon geworden sind. Also von daher ist die Situation in Beirut angespannt. Es gibt immer noch sehr viele Notunterkünfte, wo die Menschen unterkommen. Auch die aus dem Süden des Libanons sind ja teilweise in die libanesische Hauptstadt gekommen. Also von daher noch eine sehr angespannte auch Versorgungslage für die Menschen.
Was sind denn die Befürchtungen auch der Menschen und auch der libanesischen Regierung, wie weit Israel gehen könnte?
Also im Moment sind die Befürchtungen natürlich besonders auf den Süden des Landes fokussiert, weil da hat Israel inzwischen 20% des Staatsgebietes als sogenannte Kampfzone erklärt. Wir hatten ja jetzt auch am Sonntag diese Einnahme von dieser Kreuzfahrerruine durch Israel gesehen, wo da die israelische Flagge gehisst wurde. Also das bringt ganz schlechte und schwarze Erinnerungen hoch, weil Israel hat das in den 80er Jahren schon einmal besetzt, diese Burg, und danach folgte eine fast 20-jährige Besetzung des Libanon. Und davor haben die Menschen hier Angst, dass Israel weiter im Land bleiben könnte. Und das ist auch eine Forderung der Hisbollah, dass Israel sich zurückziehen muss und das Land verlassen muss.
Wie viel Einfluss hat denn die libanesische Regierung auch überhaupt auf die Hisbollah?
Ja, das ist ein begrenzter Einfluss meiner Einschätzung nach. Es ist ja so, dass die libanesische Regierung nicht Teil dieses Konfliktes ist. Der Konflikt ist ja zwischen Israel und der pro-iranischen Miliz. Das heißt, die libanesische Regierung hat eigentlich auch die Aufgabe, so wurde es auch vereinbart, in dieser Waffenruhe, die jetzt ja kontinuierlich von beiden Seiten, von Israel und der Hisbollah, gebrochen wird. Da wurde vereinbart, dass die Hisbollah entwaffnet wird, auch mithilfe der libanesischen Armee. Die libanesische Armee ist aber sehr schwach und auch unterfinanziert. Also das ist halt auch schwierig, das durchzuführen. Zu setzen, weil die Hisbollah mehr ist als nur eine kämpfende Miliz, sondern sie ist auch Partei. Die sitzen mit im Parlament, haben einen großen Einfluss hier im Libanon. Also von daher ist die libanesische Regierung da in gewisser Weise, ist ja, sind ja auch die Hände gebunden und hoffen natürlich jetzt auch mit dem Druck und gemeinsam mit den USA, dass die Verhandlungen mit Israel weitergehen. Es ist ja historisch, es ist ja wirklich das erste Mal, auch dass heute wieder Israel und der Libanon zusammenkommen. Es ist jetzt das vierte Treffen. Beide Länder sind formell seit 1948 im Kriegszustand. Also auf dieser Seite ist schon Hoffnung, dass es da eine Annäherung gibt zwischen Israel und dem Libanon und dass dann hoffentlich auch irgendwann die Kampfhandlungen eingestellt werden.
Na dann warten wir mal ab, was die Gespräche in Washington bringen. Und übrigens um den Libanon, Israel und den Iran und die Rolle der USA geht es auch in der neuen Folge des NDR-Podcasts Streitkräfte und Strategien. Diesmal mit der Politologin Catherine Klüver-Ashbrook. Und das war Machtfragen, das sicherheitspolitische Update. Ich bin Tarek Yusbashi, bei mir im Studio war Gisela Former aus der NDR Nachrichtenredaktion.
Wir sagen Tschüss für heute und vielen Dank für euer Interesse.